Sie hören Purpurschnecken à la carte oder Wenn sich römische Priester zur Tafel begeben. Ein Gastvortrag von Prof. Dr. Ulrike Egelhaft-Geiser im Rahmen des Hauptseminars Süßes Gift, Luxus und Luxuskritik im Neuen Testament und im Frühchristentum.
Sehr geehrte Damen und Herren, zum Essen und Trinken. Hatte der Kaiser Claudius zu jeder Zeit und überall einen gewaltigen Appetit. Während er einmal auf dem Augustusforum zu Gericht saß, lockte ihn der Duft eines Festschmauses, der im nahegelegenen Marstempel für die Salier zubereitet wurde. Sofort verließ er das Tribunal, ging zu den Priestern hinauf und ließ sich an ihrer Tafel nieder. Die hier zitierte Anekdote aus der Claudius Vita des kaiserzeitlichen Biographen Sveton weist den Kaiser Claudius als einen echten Gourmand und Gourmet, einen exzellenten Kenner der kulinarischen Szene aus. Das Schmausen wie ein Salier war im alten Rom geradezu sprichwörtlich. Wenn man nach einem entsprechenden Bild im Deutschen sucht, so wäre hierfür wohl das Diktum von einem Leben wie ein Gott in Frankreich angemessen. Wie aber konnte es zu einem solch ausgeprägten Tafelluxus im römischen Sakralwesen kommen? Welchen Stellenwert nahm die Mahlgemeinschaft dort ein? Gab es andere Priesterschaften, die wie die Salier den Tafelluxus kultivierten? Und welchem Zweck dienten die verschwenderischen Festgelage der Priester? Welche Personenkreise waren hieran beteiligt und welche wurden gezielt ausgegrenzt? In welcher Wechselbeziehung standen religiös und politisch motivierte Formen des demonstrativen Luxus? Und nicht zuletzt, welche literarischen Texte vermitteln uns das Sittengemälde prassender Priester und welches Argumentationsziel verfolgen sie damit? Ich möchte den skizzierten Fragen in meinem Vortrag in 5 Teilschritten nachgehen. Zunächst werde ich präzisieren, inwiefern die Gemeinschaft der Salier einen Sonderfall unter den öffentlichen Priesterschaften in Rom darstellten. Auf dieser Folie sollen dann in einem zweiten Kapitel die Praktiken zweier hochrangiger Priesterschaften in der Republik, konkret der Auguren und der Pontifices, thematisiert werden. Als Kronzeugen für diese beiden Paradebeispiele religiöser Luxusinszenierung kann uns eine echte Autorität dienen, nämlich der Universalgelehrte und Altertumswissenschaftler Varro, der mit seinen Antiquitates Rerum Divinarum gewissermaßen das antike Pendant zum Lexikon der Theologie und Kirche vorgelegt hat. Im Folgenden sollen dann aus der Insiderperspektive des Redners, Philosophen und Theologen Cicero, der selbst Mitglied im Kollegium der Auguren war, die Räume, Zeiten und mutmaßlichen Abläufe für die Augurenbankette beleuchtet werden. Ein glücklicher Zufall der Überlieferung erlaubt uns dann anschließend Einsicht in die Archive der Pontifices. Aus deren Protokollen führt nämlich der spätantike Literat Macrobius die Speisekarte eines Amtsantrittsessens an, mit dem der neu gewählte Sonderpriester des Mars im Jahr 70 vor Christus seine Kollegen bewirtet habe. Das Zitat des Macrobius wirft Fragen zur Neukontextualisierung von antiquarischen Quellen auf, denen ich im letzten Teil meines Vortrags nachgehen möchte. Wie wird die zitierte Speisekarte in den neuen literarischen Zusammenhang integriert? Was leistet sie im argumentativen und thematischen Rahmen des spätantiken Dialogs? Ich möchte zeigen, dass für die Schrift des Macrobius die dort imaginierte Festsituation eine größere Rolle spielt, als in der Forschung angenommen wird. Meiner Meinung nach beeinflusst das Setting des Saturnalienfests das literarische Tischgespräch ganz maßgeblich. Umso mehr, als bereits die republikanischen Festbankette an den Saturnalien zur Inszenierung literarischer Bildung genutzt wurden. Es ist daher nur folgerichtig, wenn solche Tischgespräche in einem zweiten Schritt vollständig in den Raum eines rein literarischen Saturnaliendialogs überführt werden. Wenden wir uns nun aber zunächst den Gegebenheiten in der Republik zu. Ich komme zu meinem zweiten Kapitel, Schmausen wie die Salier, wo ein Römer zu Tafeln lernt. Zu fragen ist zunächst nach der spezifischen Qualität der Salier. Deren Bankettpraxis ist ebenso wie ihre soziale Struktur im Vergleich zu den Pontifices und Auguren atypisch. Zum einen sind die Salier im eher lockeren Verbund einer Sodalitas organisiert. Voraussetzung für die Aufnahme in diese exklusive Kultgemeinschaft war eine patrizische Herkunft. Da zudem beide Elternteile zum Zeitpunkt der Aufnahme noch leben mussten, bedingt sich hieraus ein ungewöhnlich junges Alter der neuen Mitglieder. Caesar etwa war keine 15 Jahre alt, als er in die Sodalitas eintrat. Der Zwischenstatus der Salier zwischen einem salopp gesagt Teenager und einem voll anerkannten Erwachsenen bildet sich in verschiedenen Kultpraktiken ab, die auf ein Lernstadium schließen lassen. So wird der öffentlich aufgeführte Salier-Tanz von einem Vorspringer, einem Breisul, geleitet. Das Risiko einer akustischen Störung, die die tanzenden Salier womöglich aus dem Takt bringt und nach römischer Kultvorschrift die Wiederholung des Rituals erzwingt, wird nicht durch die Förderung höchster Selbstdisziplin, sondern rein mechanisch ausgeschaltet. Die Salier trugen beim Tanzen Wachs in den Ohren, um nicht abgelenkt zu sein. Ihre Kultdienste waren im Wesentlichen auf den Monat März begrenzt, der dem Kriegsgott Mars gehört. Das junge Alter der Salier wirkt sich nun auch auf ihre Bankettpraxis aus. Da sie nach römischem Recht immer noch der väterlichen Autorität unterstanden und allenfalls über ein Taschengeld, ein Peculium, verfügten, konnten sie weder die Kosten ihrer religiösen Bankette selbst tragen, noch als vollwertiger Gast oder gar Gastgeber auftreten. Sie sind im Gegenteil von den wechselseitigen Bewirtungspflichten befreit, die sonst in der römischen Oberschicht als Beweis der Gleichrangigkeit unausweichlich waren. Der Entbindung von dieser Verantwortung entspricht der öffentliche Ort, an dem die Bankette stattfanden. In der eingangs zitierten Anekdote war dies ein Nebenraum im Tempelareal des Mars Ultor. Hypothetisch hat die Forschung hierfür das obere Stockwerk über einem Prachtsaal vorgeschlagen, der am Kopfende der linken Portikus ausgegraben wurde. Ich habe das mit einem Pfeil markiert. Zusammengefasst stellt eine Mitgliedschaft in der Kultgemeinschaft der Salier für einen jungen Patrizier eine institutionelle Gelegenheit dar, die grundlegenden Kulturtechniken und Werte des eigenen Standes, unter anderem das angemessene Tafeln, in einem mehr oder minder geschützten Umfeld einzuüben. Man könnte daher sagen, dass die Kultdienste der Salier im März mit allen gebotenen Einschränkungen den Pagen oder knappen Jahren späterer Zeiten vergleichbar waren. Mit diesem Übergangsstadium stimmt überein, dass seit augusteischer Zeit ein Salier mit Übernahme einer anderen öffentlichen Priesterfunktion oder eines magistratischen Amts aus der Kultgemeinschaft der Salier ausscheiden musste. Es ist dies eine Regelung, die zugleich einer Überalterung dieser bewusst jung besetzten Kultgemeinschaft entgegenwirkte. Bei allen alters- und gruppenspezifischen Unterschieden haben die Salier einen Aspekt mit den renommierteren Kultkollegien gemeinsam. Wenn sich ein Priester in Rom zur Tafel begab, bogen sich buchstäblich die Tische. Werfen wir zur Überprüfung dieser Behauptung einen vergleichenden Blick auf die Bankettpraxis der Pontifices und Auguren, die zu den vier höchstrangigen Kultkollegien in Rom gehörten. Damit komme ich zum nächsten Punkt. Kulinarische Kenner und Könner, römische Priesterschaften als Bankettzirkel. Mein Ausgangspunkt ist eine These, die erstmals der Erfurter Religionswissenschaftler Jörg Rübke formuliert und mit guten Gründen erhärtet hat. Nämlich, bei den Pontifices wie den Auguren handelt es sich um stabile Bankettgemeinschaften, gewissermaßen um Tafelclubs. Für diese Annahme gibt es sogar ein geschichtliches Stichdatum. Im Jahr 300 vor Christus wurde von einem Herrn Ogulnius erfolgreich ein Gesetzesantrag eingebracht, die sogenannte Lex Ogulnia. Durch dieses Gesetz wurden als eine späte Folge der Ständekämpfe einige Priesterämter, deren Besetzung bislang den altadligen Patriziern vorbehalten waren, den Plebejern geöffnet. Im Sinne einer Gleichberechtigung beider Stände wurden nun die Zahlen der Mitglieder bei den Pontifices von 5 auf 9 und bei den Auguren von 6 auf 9 erhöht. Auffällig ist bei diesen Maßnahmen, dass man die bisherigen Mitgliedszahlen nicht einfach verdoppelte, sondern auf das Maximum von 9 Priesterstellen beschränkte. Auch wenn es an ausdrücklichen Begründungen fehlt, lässt die 9-Zahl doch den Charakter der Priesterschaften als Mahlgemeinschaften durchscheinen. Denn zwischen der Zahl der Grazien, nämlich 3, und der Musen, 9, liegt nach Aussage des Universalgelehrten Varro die ideale Teilnehmerzahl einer Tischgesellschaft. Erklären lässt sich diese Begrenzung, sobald man die Räumlichkeiten mitbedenkt, in denen römische Convivia üblicherweise stattfanden. Das Triclinium, das bis in die hohe Kaiserzeit den gängigen Raumtypus darstellt, trägt seinen Namen nach seinen 3 Liegen, auf denen jeweils bis zu 3 Gäste Platz fanden. Auch im Gegencheck lässt sich die These von Jörg Rübke bestätigen. Die Mitglieder der 3. höchstrangigen Priesterschaft, der Interpreten der sibyllinischen Bücher, sprang im Zuge der Lex Ogulnia von 2 auf 10, also von einer noch nicht auf eine nicht mehr Bankettgemeinschaft. In der Tat trat dieses Kollegium nur unregelmäßig und auf Bedarf, also als auf Auftrag des Senats hin, zusammen. Seine Hauptaufgabe bestand in der Konsultation der Orakeltexte, also in einer intensiven Lektüre und Exegese, die mit exzessiver Schlemmerei schwer zu verbinden ist. Es überrascht daher nicht, wenn in den Quellen jegliche Indizien für luxuriöse Mähler dieser Kultgruppe fehlen. Doch nicht nur anhand der Lex Ogulnia wird deutlich, wie zentral die Tischgemeinschaft für die öffentlichen Priesterämter der republikanischen Führungsschicht war. Denn in dieselbe Richtung weisen Nachrichten über diverse kulinarische Erfindungen. Die Konkurrenz um die höchsten politischen Ämter, die sich durch die Vergrößerung der patrizischen Führungsschicht infolge des Ständekampfs nochmals verschärft hatte, muss sich auch in den Priesterkollegien niedergeschlagen haben. Eine geradezu natürliche Folge war die Forcierung eines Küchenwettbewerbs, der zwar auch in anderen Banketten ausgetragen wurde, aber aufgrund der elitären Besetzung der höchsten Priesterämter wohl hier am schärfsten war. Die Priesterbankette wurden daher zu Brennpunkten kulinarischer Neuerungen. Als Kronzeuge ist erneut Varro zu nennen, der sich in seinen Büchern über die Landwirtschaft unter anderem mit dem Kapital beschäftigt, das sich aus dem religiösen Tafelluxus schlagen lässt. Im 3. Buch führt er die extravaganten Gewohnheiten mehrerer Vertreter der politischen Elite an, die auch Mitglieder in den im Tafelluxus erprobten Priesterschaften waren. So soll der berühmte Redner Hortensius, ein Zeitgenosse und Konkurrent Ciceros, bei seinem Amtsantrittsessen im Kreis der Auguren erstmals Pfauen serviert und, wie eine varronische Anekdote behauptet, seine Platanen auf der eigenen Villa regelmäßig mit Wein gewässert haben. Ebenfalls dem Augurenkollegium gehörte der Politiker und Feldherr Lucius Licinius Lucullus an, dessen Ruf im Bereich kulinarischer Raffinessen sprichwörtlich war und der sich auf die delikate Zubereitung erlesener Fische spezialisiert hatte. Ein erklärter Fischliebhaber war auch Lucius Licinius Crassus, seines Zeichens Redner, Zensor und Augur. Er soll eine Moräne, bei der es sich ebenfalls um einen sündhaft teuren Speisefisch handelt, bei deren Tod wie eine Tochter betrauert haben. Nicht zuletzt wäre unter den berühmten Auguren der späten Republik Marcus Antonius zu nennen, der ob seiner Genusssucht und seiner exzessiven Trinkgelage berüchtigt war. Dass es sich bei diesem Potpourri bekannter Namen nur um die Spitze des Eisbergs handelt, wird erneut im Blick auf eine Finanzkalkulation Varros klar. Für die Zucht von Drosseln, die unter anderem bei Festbanketten der Pontifices als Delikatesse serviert wurden, stellt Varro eine jährliche Gewinnsumme von sage und schreibe 60.000 Sesterzen in Aussicht. Mit sicherem Blick für stabile Märkte begründet er seine Rechnung. Das ist ihr Text 2. Natürlich benötigst du dazu ein großes öffentliches Mahl, ein Epulum, einen glänzenden Triumph, wie ihn Scipio Metellus gehalten hat, oder die Bankette der Kollegien, die nun in ihrer unüberblickbaren Zahl die Fleischmarktpreise explodieren lassen. Wie oft aber gibt es Jahre, in denen du kein Epulum, keinen Triumph oder die Kollegien nicht tafeln siehst. Die angeführten Fallbeispiele sollten genügen, um die verschwenderischen Bankette als ein Markenzeichen der öffentlichen Priesterschaften zu erweisen. Wie haben wir uns nun aber ganz konkret den zeitlichen Rhythmus, den Schauplatz und den Ablauf der Priesterbankette vorzustellen? Werfen wir einen Blick auf Cicero, der uns instruktive Einblicke bietet. Es geht jetzt um Räume und Zeiten fürs Augurenbankett. Ich beginne mit der offiziellen Außendarstellung, die sich aus Ciceros Spätdialog De Amicitia entnehmen lässt. Bei den imaginierten Teilnehmern handelt es sich um Mitglieder des Augurenkollegiums im zweiten Jahrhundert, also etwa 100 Jahre vor Abfassung der Schrift. In der szenischen Einleitung zeichnet Cicero die beiden Gesprächspartner Fannius und Laelius nicht nur als Freunde, sondern als Priesterkollegen, die sich regelmäßig zu Dienstgeschäften treffen. Nur das letzte Mal sei Laelius durch unentschuldigte Abwesenheit aufgefallen. Ihr Text 3. Daher fragen mich die Leute und, wie ich glaube, auch unseren Scaevola hier, wie du denn eigentlich den Tod des Africanus hinnimmst. Und das interessiert umso mehr, weil du an den vergangenen Nonen, als wir wie gewöhnlich in den Gärten des Augurs Decius Brutus zu einem gemeinsamen Gedankenaustausch zusammengekommen waren, nicht zugegen warst, obwohl du in der Regel sehr gewissenhaft immer jenen Tag und jene Aufgabe wahrnahmst. Wir erfahren aus diesem kurzen Passus einige aufschlussreiche organisatorische Einzelheiten. Erstens, die Auguren traten offenbar im regelmäßigen Monatsrhythmus zusammen, nämlich jeweils an den Nonen, das heißt dem 5. oder 7. Tag des Monats. Für die Pontifices sind dagegen, dies sei hier nur am Rande angemerkt, als fester Termin die Iden, also der 13. oder 15. eines jeden Monats wahrscheinlich zu machen. Das entnimmt man unter anderem der Nachricht über Cäsars Ermordung an den Iden des März, in denen er sich vorher noch mit Pontifices getroffen habe. Zweitens, als Versammlungsort diente kein eigenes Amtslokal, sondern vielmehr das Privathaus eines Mitglieds der Priesterschaft. Ich bitte hier um Entschuldigung, wenn ich Ihnen hier eigentlich ahistorisch ein pompeianisches Wohnhaus aus dem ersten Jahrhundert nach Christus zeige. Denn für die republikanischen Häuser fehlen uns archäologisch weitgehend die entsprechenden Nachweise. Drittens, Ein fester Bestandteil der Tagesordnung scheint die Beratung über religiöse und politische Anträge sowie die Entscheidungsfindung und Ausformulierung gewesen zu sein. Auf die nicht zu unterschätzende Bedeutung dieser Stellungnahmen, mittels derer sich womöglich sogar der Rücktritt eines Konsuls erzwingen ließ, weist die sorgfältige Einhaltung dieser Termine seitens Laelius hin. Es erhebt sich nun freilich die Frage, wo bleibt in diesem Textzeugnis das Priesterbankett? Stellen wir zunächst ein zweites Zeugnis Ciceros dazu, diesmal aus einem privaten Brief, der die Folgen eines Augurendinners im Jahr 46 vor Christus drastisch kommentiert. Ihr Text 4. Schon seit 10 Tagen leide ich an einer schweren Darmverstimmung. Und weil die Leute, die meine Dienste beanspruchen, es mir nicht glauben wollen, dass es mir nicht gut geht, ich hatte nämlich kein Fieber, habe ich mich auf mein Landgut bei Tusculum geflüchtet, nachdem ich 2 Tage gefastet und nicht einmal einen Schluck Wasser zu mir genommen habe. Aber du brauchst dich gar nicht zu wundern, woher das gekommen ist oder wie ich es mir geholt habe. Das Luxusgesetz hat mich umgeschmissen. Denn während unsere Feinschmecker die Produkte der Erde, die in dem Gesetz ausgenommen sind, zu Ehren bringen wollen, würzen sie Pilze, Küchengemüse und Kräuter so stark, dass es kaum etwas Süßeres gibt. Auf diese Gerichte bin ich beim Augurendinner bei Lentulus hereingefallen und darauf hat mich ein so furchtbarer Durchfall befallen, dass er sich erst heute zu beruhigen scheint. So bin ich, der ich auf Austern und Moränen gerne verzichte, durch Mangold und Malven hereingelegt worden. Fortan werde ich also vorsichtiger sein. Mit diesem Text bewegen wir uns wieder auf vertrautem Boden. Den Festschmäusen der Salier scheinen die Auguren nichts schuldig geblieben zu sein. Ein neuer Aspekt im zitierten Text ist die Erwähnung eines Antiluxusgesetzes, in diesem Fall der Lex Julia, die einen täglichen Maximalaufwand für jede Bevölkerungsgruppe festlegte. Gesperrt waren durch das Gesetz offenkundig bestimmte Fleischgerichte bzw. Teile von entsprechend servierten Tieren, wogegen vegetarische Speisen anscheinend unverdächtig schienen und daher die Experimentierfreude der Köche besonders herausforderten, eine fatale Konstellation, der Cicero hier zum Opfer gefallen ist. Die lange Reihe römischer Antiluxusgesetze führt bis ins frühe 2. Jahrhundert zurück. Sie zählen zu den frühesten Zeugnissen römischer Essgeschichte. Beginnend mit der nach dem Volkstribun Gaius Orcius benannten Lex Orcia des Jahres 182 vor Christus, versuchte man immer wieder vergeblich, den Konsum von Luxusgütern zu kontrollieren. Ins Visier der Kritik kamen primär die politisch motivierten Bankette der Oberschicht, die unter anderem dem Stimmenfang von Wählern dienten. Die stabilen Tafelclubs der Priesterschaften unterlagen zwar ebenfalls den Gesetzesauflagen, scheinen aber aufgrund ihres sakralen Rahmens größere Akzeptanz erhalten zu haben. Salopp gesagt, gehörten die priesterlichen Festtafeln zu den wenigen Typen legaler Völlerei. Das Medium, das diesen Freiraum erhielt, war die Religion. Wie sind nun aber die beiden zitierten Aussagen von Cicero in Einklang zu bringen? Wie lassen sich die Aufgaben und Vorrechte der Auguren, die Rechtsberatung und das verschwenderische Mahl, räumlich und zeitlich koordinieren? Es gibt gute Gründe für die Annahme, dass beide Tätigkeiten terminlich zusammenfielen. Das heißt, man traf sich nicht, um zu beraten oder zu wählen oder zu opfern oder zu speisen, sondern verband üblicherweise diese Aktivitäten. Dabei ist die Nutzung verschiedener Bereiche des Privathauses vorauszusetzen. So konnte etwa das Tablinum, der repräsentative Empfangsraum, im öffentlichen Eingangsbereich eines römischen Hauses den angemessenen Rahmen für längere Rechtsberatungen bieten. Plausibilität gewinnt diese Vermutung dadurch, dass vom Tieropfer bis zum Verspeisen des gekochten Opferfleischs mehrere Stunden vergingen. Es gab damit reichlich Zeit, um eingehende Diskussionen und Beratungen einzuschieben. Zum anderen werden kürzere Vorgänge durchaus auch während des Dienstessens, etwa zwischen den einzelnen Gängen, abgehandelt worden sein. Einem anwesenden Beobachter wäre es wohl schwer gefallen, hier immer zwischen förmlicher Beratung und informellem Tischgespräch zu scheiden. Sich die zusätzliche Anwesenheit eines für das Protokoll zuständigen Staatssklavens hinzuzudenken, fällt nicht schwer. Dessen Gegenwart bei praktisch allen öffentlichen Handlungen von Priestern ist vielmehr selbstverständlich. Stützen lässt sich die These einer konsequenten Durchmischung von Essen und Dienstgespräch und einer Verortung im Privathaus, wenn man die schwachen Hierarchien hinzunimmt, die über die Priesterkollegien überliefert sind. Im Gegensatz etwa zum Senat, in dem nur die hohen amtierenden und ehemaligen Magistrate zu Worte kamen, scheint die Autoritätsstruktur im Augurenkollegium bemerkenswert flach. Das einzige Kriterium, an dem sich die Reihenfolge der Meinungsäußerung und demzufolge wohl auch die Sitz- und Servierordnung bei Tisch orientierte, war das Dienstalter im Kollegium. Der Vorsitz war dagegen unwichtig. Er unterlag anscheinend dem Rotationsprinzip, so wie die ebenfalls abwechselnde Pflicht zur regelmäßigen Übernahme der Gastgeberrolle. Als Mitglied kam demnach in einem hohen Priesterkollegium überhaupt nur in Betracht, wer über das notwendige Geld verfügte, um seine Kollegen in regelmäßigen Abständen angemessen zu empfangen und zu bewirten. Wer also die Einwahl in ein hochrangiges Priesterkollegium anstrebte, musste früh mit dem Sparen beginnen. Denn neben dem Nachweis eines repräsentativen Stadthauses konnte sich durchaus auch das Amtsantrittsessen selbst zu einer millionenschweren Ausgabe entwickeln. Grund genug für uns, einmal einen neugierigen Blick auf die Speisekarte und die Tischgäste bei einem solchen Ereignis zu werfen. Ich komme zum Vortragstitel Purpurschnecken à la carte, zu Gast im Haus des Lentulus. Im Jahr 70 vor Christus fand sich ein elitärer Kreis von Gästen im Haus des neu gewählten Sonderpriesters für Mars zu einem Galadiner ein. Im Jahresbericht des Pontifex Maximus Metellus Pius sind die Gästeliste und die Speisefolge minutiös protokolliert. Text 5. Am 22. September, an dem Lentulus zum Flamen des Mars geweiht wurde, war das Haus geschmückt. Die Speisesäle wurden mit elfenbeinernen Liegen ausgestattet und in zwei verschiedenen Triglinien lagen die Priester Quintus Catulus, Marcus Aemilius Lepidus, Decius Silanus, Gaius Caesar, eine Lücke, der Opferkönig genannt war, Publius Caevola, Sextus, eine erneute Textlücke, Quintus Cornelius, Publius Volumnius, Publius Albinovanus und der Augur Lucius Julius Caesar, der ihn weihte. Im dritten Saal speisten die Vestalinnen Popilia, Perpennia, Licinia, Aruntia, dazu Publicia, die Ehefrau des Lentulus, als Gattin eines Flamen und Sempronia, die Schwiegermutter des Lentulus. Die Speisefolge war: als Vorspeisen Seeigel, rohe Austern, so viel man wollte, Riesenmuscheln, Stachelmuscheln, Krammetsvögel auf Spargeln, Poularden, Riesenmuscheln im Sud, schwarze Seemuscheln, weiße Seemuscheln, noch einmal Stachelmuscheln, Gienmuscheln, Seenesseln, Feigendrosseln, Filets von Zicklein und vom Eber, paniertes Mastgeflügel, Feigendrosseln, Stachelschnecken und Purpurschnecken. Hauptessen: Sauäuter, geräucherter Eberkopf, Fische im Sud, Sauäuter im Sud, Enten, gesottene Kriechenten, Hasen, gebratenes Mastgeflügel, Mehlspeise, pekinisches Brot. Der zitierte Quellentext bringt etliche neue Aspekte ins Spiel. Erstens, der Priester, der durch eine formelle Inauguration rituell ins Amt eingeführt wurde, beginnt seine Amtsführung nicht mit einer öffentlichen, liturgiehaften Handlung, vergleichbar etwa mit einem Antrittsgottesdienst, sondern mit einem üppigen Essen für die Kollegen. Für andere Magistraturen und städtische Priesterämter ist eine Ausrichtung auf die Öffentlichkeit belegt, etwa durch die Finanzierung von prunkvollen Spielen und öffentlichen Speisungen oder durch die Spende einer größeren Geldsumme, die den Haushalt von Stadtgemeinden aufbesserte. Dagegen ist für die öffentlichen Priesterschaften die Orientierung auf die kleine, exklusive Gruppe des Kollegiums festzuhalten. Der Stadtmagistrat sucht mit einer öffentlichen Stiftung die Rechtmäßigkeit seiner Stellung durch Großzügigkeit nach außen abzusichern. Umgekehrt profiliert sich der neue Priester im Kreis seiner Kollegen, die ihm ausnahmslos nach Dienstalter überlegen sind. Und das war, wie wir gesehen haben, das einzige relevante Kriterium der internen Rangfolge. Das Antrittsessen gibt dem Neuling in der Priesterschaft Gelegenheit, seinen Ruf als Angehöriger der obersten Schicht unter Beweis zu stellen und durch eine verschwenderische Bewirtung Anspruch auf eine führende Position in der Gruppe zu erheben. Zweitens, die Reihenfolge im Gespräch und die Sitzordnung stimmen überein. Mit der besonderen Komplikation, dass bei einem Antrittsessen mehrere Priesterschaften, die Pontifices, die Pontifices Minores, die Vestalinnen und die Sonderpriester samt Opferkönig zum größeren Collegium Pontificale vereint sind. Die Priester der einzelnen Kollegien speisen in jeweils eigenen, luxuriös ausgestatteten Räumen und werden dort nach Dienstalter platziert. Wie man sich eine solche Sequenz von Speiseräumen vorzustellen hat, lässt eine Nobelherberge bei Pompeji erahnen, die, rings um ein weitläufiges Gartenperistyl geordnet, mindestens 5 anmietbare Luxustriklinien aufwies. Das Haus des Lentulus Niger muss, so kann man schließen, zumindest so groß gewesen sein, dass es 3 repräsentative Banketträume zu bieten hatte. Für den herausragenden Eventcharakter des Banketts spricht, dass sich die Schwiegermutter des neu inaugurierten Priesters und Gastgebers Lentulus Niger die Teilnahme natürlich nicht entgehen ließ, sondern formell als Gastgeberin für die Vestalinnen auftrat. Die protokollierte Speisekarte entspricht den üblichen kulinarischen Vorlieben, wie sie sich in literarischen Texten und in dem hier gezeigten spätantiken Mosaik dokumentieren. Dieses zeigt von rechts nach links eine gängige Speisefolge der römischen Küche. Ab ovis ad mala, also von den Eiern als Appetizern bis zum Obst als Nachtisch. In Gourmetkreisen sind für den ersten und zweiten Hauptgang Hasen und Austern ein absolutes Muss. Euter als erstrangige Delikatesse ist von Plautus bis Plinius dem Jüngeren belegt. Als Auffälligkeit des Antrittsbanketts ist nun hervorzuheben, dass das Opfer, das dem Mahl vorausgegangen sein muss, lediglich anzitiert wird, und zwar mit dem Euter des Schweins, also nur mit einem exquisiten Einzelteil aus der Masse des Opferfleischs. Stattdessen dominieren Fische und Meeresfrüchte. Feinschmecker zu sein, heißt demnach in religiösen Kreisen gerade das nicht zu essen, was bei einem normalen Opfer anfällt. Viertens, die Tatsache, dass Teilnehmer und Speisekarte bis ins Detail protokolliert wurden, zeigt, dass hier eine Semantik der Verschwendung zugrunde liegt. Die schriftliche Dokumentation eröffnet die Möglichkeit eines späteren Vergleichs mit anderen Antrittsessen, zumindest innerhalb des Kollegiums. Da zudem die Kommentare der Priesterschaften keineswegs geheim waren, sondern im Gegenteil mit einer Publikation der Akten zu rechnen ist, kann man durchaus mit einer breiteren Wahrnehmung der schriftlichen Protokolle rechnen. Die bisherigen Beobachtungen lassen nun interessante Rückschlüsse auf den Charakter der Diensthandlungen zu. Selbst wenn wir unterstellen, dass es bei einem Amtsantrittsessen nochmals deutlich üppiger als bei den regulären Monatsbanketten zuging, ist doch weder die Konsultation des Kollegienarchivs noch ein intensives Aktenstudium in einem solchen Setting wirklich gut denkbar. Die Vorstellung von einer kommentierenden Arbeit an irgendwelchen normativen Texten oder gar von politischen Kampfabstimmungen zwischen einzelnen Fraktionen lässt sich wohl kaum mit einer Bankettszenerie vereinbaren, in der ein konzentriertes Gespräch durch ständige Unterbrechungen, etwa durch das Auftragen neuer Speisegänge, durch Rülpsen und durch Toilettengänge einzelner Teilnehmer im Grunde unmöglich gemacht wurde. Theologische Forschungs- und Fachliteratur, dies die logische Folge, wurde gerade nicht innerhalb dieser Kreise, sondern in anderen Kontexten produziert. Ciceros religionsphilosophische Dialoge etwa sind in Zeiten des politischen Rückzugs auf der Villa für eine gebildete Leserschaft verfasst, die über die exklusiven Priesterschaften deutlich hinausreicht. Und bei der religiös-antiquarischen Enzyklopädie des Universalgelehrten Varro handelt es sich sogar um eine Schrift eines externen Kenners der Materie. Im Unterschied zu Cicero gehörte Varro, der mit seinen Antiquitatis Rerum Divinarum bis in die Spätantike das Nachschlagewerk Nummer 1 in Sachen römischer Kultpraxis vorlegte, keinem Priesterkollegium an. Wir sollten dies im Auge behalten, wenn wir uns nun für die letzten gut 10 Minuten den Saturnalien des Macrobius zuwenden, dem wir die zitathafte Überlieferung der Speisekarte zum Antrittsessen des Lentulus verdanken. Vor dem Hintergrund eines doch recht anders gelagerten Gesprächsrahmens dieser Schrift stellt sich die Frage, warum ein derart eindeutiges Zeugnis republikanischer Schwelgerei Eingang in ein Werk gefunden hat, das dezidiert eine maßvolle, ja fast puristische Bankettpraxis inszeniert. Ich komme damit zum letzten Punkt. Zunächst einige Worte zum Charakter des Werks, das erst seit etwa 5 Jahren von Kirchengeschichtlern und Religionswissenschaftlern als kaum erforschtes Forschungsgebiet wiederentdeckt wurde. Die Saturnalien wurden mutmaßlich in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts nach Christus verfasst. Die ursprünglich wohl auf 6 Bücher angelegte Schrift, die der Verfasser seinem jungen Sohn Eustatius in didaktischer Absicht gewidmet hat, stellt nicht nur ein handbuchartiges Kompendium römischer Bildung dar. Denn indem sie das Wissen im Rahmen eines 3,5-tägigen Gelehrtentreffens in Szene setzt, führt sie auch ganz praktisch in die Verhaltens- und Gesprächsregeln der spätantiken Bildungselite ein. Die Gelehrtenrunde ist durch den eingangs genannten Zeitpunkt der Saturnalien auf den Monat Dezember datiert und durch diesen Festanlass motiviert. Ermöglicht doch erst eine längere Sequenz von Feiertagen den vielbeschäftigten Mitgliedern der Bildungselite ein intensives Gespräch in exklusiver Runde. Die Forschung versteht Macrobius Saturnalien als Kombination 2 Dialogtraditionen, nämlich des platonischen Symposion und der ciceronischen Dialoge. Auf beide Traditionslinien verweist Macrobius selbst im programmatischen Vorwort. In dieser intertextuellen Mixtur ist auch, so die Communis Opinio, die Mischung von ernsthafter Tagesdiskussion und heiterem Tischgespräch begründet. Dies gilt umso mehr, als sich ein solch ernst heiteres Kompositwerk mit dem postulierten didaktischen Anspruch eines spätantiken Bildungskompendiums vorzüglich verbinden lässt. geht es doch um die Vermittlung einer Allgemeinbildung, die sich nicht nur in philosophischen Erörterungen, sondern auch im urbanen Parlando bewährt. Als unmittelbare Folge des didaktischen Deutungsansatzes erklärt sich umgekehrt, dass die Saturnalien als motivierender Anlass des Gelehrtengesprächs in den neuesten Forschungsarbeiten weitgehend aus dem Blick geraten sind. Denn die Saturnalien tragen einen genuin karnevalesken Charakter. Während dieser Tage befand sich Rom im Ausstand. Die übliche Rangordnung zwischen Herren und Sklaven stand buchstäblich auf dem Kopf. Im spätantiken Kalender des Philokalus wird diese Narrenwelt in der Theatermaske, den Würfeln und dem Würfelturm bildhaft angezeigt. Denn Würfelspiel um Geld war in Rom im Alltag verboten und nur an den Saturnalien erlaubt. Ein solcher Festcharakter scheint nun aber mit der unterstellten pädagogischen Absicht der Schrift kaum vereinbar zu sein. Diesen unbequemen Widerspruch hat man dadurch auszuräumen gesucht, dass sich die Teilnehmer des Dialogs im Eröffnungsgespräch demonstrativ von den üblichen Volksbelustigungen, namentlich vom Würfelspiel und den exzessiven Gelagen, distanzierten und stattdessen das Gelehrtengespräch in exklusiver Runde kultivierten. Ich zitiere den einschlägigen Textabschnitt aus der Einladung des Gastgebers Praetextatus, Text 6. Wollt ihr aber den morgigen Tag, den die allermeisten bei Spielbrett und Spielsteinen verdrödeln, nicht solchen vernünftigen Unterhaltungen vom frühen Morgen an bis zur Mahlzeit widmen? Und wollen wir nicht das Mahl selbst von allzu starkem Weingenuss freihalten und üppige Speisen vermeiden, sondern die Essenszeit anständig unter gelehrten Diskussionen und wechselnden Beiträgen bei Tisch verbringen? In der Tat scheint die Gelehrtenrunde bei Macrobius ihr Vorhaben konsequent in die Tat umzusetzen. Wie Christa Frate Antonio zu Recht festgestellt hat, ist alles, was für die Saturnalien üblich oder typisch ist, auf die jeweiligen Gespräche nach Tisch begrenzt oder besser, nichts davon wird getan. Man scherzt oder lacht nicht, sondern disputiert gelehrt darüber. Man sieht sich keine Tanzaufführungen an, reißt keine Possen, man gibt sich nicht der Schlemmerei oder Völlerei hin, noch wird in irgendeiner Weise maßlos getrunken. Man redet lediglich darüber, wiederum sehr gelehrt und belehrend. Die Probe aufs Exempel lässt sich anhand unserer Speisekarte machen, die im Rahmen des Tischgesprächs am zweiten Abend thematisiert wird. Denn der Sprecher lässt es nicht beim gelehrten Zitat bewenden. Vielmehr nimmt er es zum Anlass zu einer moralistischen Generalkritik an den dekadenten Sitten der republikanischen Eliten, allen voran der damaligen Priesterschaften, die mit schlechtem Beispiel vorangegangen seien. Ihr Text 7. Wie sollte man damals noch den Luxus tadeln, wenn die Tafel der Priester mit so vielen Speisen besetzt war? Und wie abscheulich klingt diese üppige Speisekarte. Ich behaupte nun zwar nicht, dass man unserer Generation den Alten vorziehen oder mit ihnen vergleichen muss, doch wollte ich dem Tadel des Horus, eines anderen Teilnehmers, entgegentreten und feststellen, wie es auch wirklich ist, dass jene Jahrhunderte der Gaumenlust mehr Aufmerksamkeit widmeten als wir. Die Schärfe, mit der die Luxuskritik formuliert wird, zeigt, wie sehr sich die Zeiten in 5 Jahrhunderten gewandelt haben. Die ursprüngliche Funktion der demonstrativen Verschwendung, nämlich die gruppeninterne Selbstprofilierung beim Priesterbankett, ist für die Teilnehmer des spätantiken Bankettzirkels nicht mehr nachvollziehbar, ja wohl nicht einmal mehr bekannt. Die öffentlich-politische Dynamik der priesterlichen Festtafeln verflacht folgerichtig zu einer moralischen Luxusdebatte. Man kann nun diese Luxuskritik, die die gesamte Diskussion des zweiten Abends durchzieht, entweder mit Christa Frate Antonio als demonstrativen Gestus der Abgrenzung verstehen, oder aber man fasst, und dafür möchte ich plädieren, die Luxusdebatte als literarisches Ergänzungsstück zum imaginierten Gelehrtenmahl. Denn dieses ist, wie der Erzähler mehrfach betont, äußerst bescheiden und frugal. Es dürfte daher kein Zufall sein, dass die Luxusdebatte inklusive unserer priesterlichen Speisekarte genau an der Stelle platziert ist, an der normalerweise der erste und zweite Hauptgang aufgetragen würden. Die republikanischen Delikatessen werden von der spätantiken Abendgesellschaft also nicht konsumiert, dafür aber sehr wohl im gelehrten Literaturzitat aufgerufen. Sie defilieren gewissermaßen vor dem inneren Auge der Tischgäste im literarischen Zitat vorbei. Diese literarisierte Speisekarte kann somit zum vollwertigen Ersatz für die nicht servierten Speisen werden. Bestätigen lässt sich diese Vermutung, wenn wir auf das szenisch markierte Ende der Luxusdebatte blicken. Denn der Luxusdiskurs wird durch das Auftragen des Nachtischs im doppelten Sinne in seine Grenzen verwiesen. Die Obstteller, die der spätantiken Tischgesellschaft gereicht werden, sind nämlich nicht nur vor jeder Luxuskritik gefeit. Sie geben vielmehr nun ihrerseits das Stichwort zu einer neuen Gesprächsrunde, in der verschiedene Bezeichnungen von Nüssen, Äpfeln und Oliven philologisch erörtert werden. Die spätantike Tischgesellschaft verhält sich also, und dies ist dem Fest der Saturnalien voll angemessen, ambivalent. Sie grenzt sich einerseits von den republikanischen Festgelagen nachdrücklich ab. Andererseits gibt sie diesen dann aber doch, wenn auch nur im literarischen Zitat, breiten Raum im gelehrten Gespräch. Aus der realen Völlerei ist nun ein Schwelgen in einschlägigen literarischen Texten geworden. Religion, in diesem Fall religiöser Tafelluxus, wandelt sich damit zum gelehrten Wissensgegenstand und zum Zitat. Die exquisite Lesefrucht kann in diesem Konstrukt des Makrobius dem realen Tafelgenuss der späten Republik mindestens das Wasser reichen, ja ihn sogar überbieten. Gleichzeitig wird aber auch ersichtlich, dass die Tradierung religiös-antiquarischen Wissens im Bildungszitat des Saturnaliengesprächs kein Selbstzweck ist. Denn die luxuriöse Speisekarte wird nun ja erneut von der Tischgemeinschaft zur vorteilhaften Selbstprofilierung in den Dienst genommen. Freilich mit dem Unterschied, dass wir uns jetzt in einem genuin literarischen Bankettraum befinden. Dabei braucht die spätantike Tischgesellschaft, die Makrobius in seinem Dialog kunstvoll konstruiert, den Vergleich mit der elitären Tafelrunde im Haus des Lentulus nicht zu scheuen. Wie ihre sorgfältige Zusammenstellung durch die Gastgeber Praetextatus und Symmachus am Vorabend der Saturnalien zeigt, ist sie nicht minder hochkarätig besetzt als das republikanische Priesterkollegium. Ein eindeutiges Indiz für den Prozess der Literarisierung gibt Makrobius selbst bereits im Prolog. Er weist seinen Leser nämlich explizit darauf hin, dass schon Platon in seinen Dialogen Personen, die eigentlich gar keine Zeitgenossen waren, in einer fiktiven Gesprächsrunde habe auftreten lassen. Auch die Kriterien für die Einwahl in die exklusive Tischgemeinschaft haben sich in der Schrift des Makrobius geändert. An die Stelle der politischen und sozialen Führungsstellung ist nun die ausgewiesene Bildungskompetenz der Festteilnehmer getreten. Es sollte zu denken geben, dass in diesem Gelehrtenkreis ausgerechnet Vettius Praetextatus den Vorrang erhält. Als Gastgeber und Initiator der Gesprächs- und Tafelrunde übernimmt er nicht nur die Gesprächsleitung und bestimmt die Reihenfolge der einzelnen Reden, sondern leistet auch selbst die längsten Gesprächsbeiträge. Praetextatus' herausragende Position dürfte zweifelsfrei in seiner Bildung begründet sein. Denn er verfügt wie kein anderer in der Runde über eine umfassende Gelehrsamkeit und profiliert sich zugleich als ein ausgewiesener Experte in antiquarischen und religiösen Fragen. Diese Kompetenzen sind nun nicht nur auf der Dialogebene besonders einschlägig, da sie dem imaginierten Fest der Saturnalien Rechnung tragen. Sie nehmen darüber hinaus auch im Spektrum des spätantiken Bildungskanons, den Macrobius seinem Leser anschaulich und unterhaltend zu vermitteln sucht, eine Vorrangstellung ein. Das von Macrobius gewählte Setting des Saturnalienfests war nun aber nicht nur zur Diskussion antiquarischer Fragen, sondern auch zu deren konsequenter Literarisierung prädestiniert. Die Tradition der gelehrten Runde, die die Lösung anregender Rätselaufgaben oder unterhaltenden Literaturdiskussionen dem volkstümlichen Würfelspiel vorzieht, lässt sich über den kaiserzeitlichen Bundschriftsteller Aulus Gellius bis zu einem exklusiven Saturnalienbankett im Jahr 46 vor Christus zurückverfolgen. Bei diesem hatte der Diktator Caesar den Gastgeber Cicero auf dessen Villa mit seiner Anwesenheit beehrt. Wie Cicero in seinem Brief an Atticus beschreibt, sei aufgrund des speziellen Festanlasses an diesem Abend kein Wort über die aktuelle Politik, dafür aber viel Literatur zur Sprache gekommen. Es überrascht zusammenfassend nicht, wenn solche Tischgespräche in der Spätantike vollständig in den Raum eines rein literarischen Saturnaliendialogs überführt werden. Wir können jedenfalls Macrobius die Wahl der Saturnalien als festlichen Gesprächsrahmen danken. Immerhin ist auf diese Weise durch glücklichen Zufall die luxuriöse Speisekarte des Lentulus zu einer exquisiten literarischen Delikatesse geworden, die weit länger als die flüchtigen Tafeldüfte überdauert hat und uns noch heute am Gaumengenuss der Purpurschnecken im Medium der Lektüre teilhaben lässt. Ich danke.
Sie hörten einen Podcast des Arbeitsbereiches Neutestamentliche Literatur und Exegese der Universität Freiburg.